9:09 ist es jetzt. Sie hören Radio 3 und gleich Robert Stadelober. Ja, den kann man gerade in zwei Rollen erleben, den Schauspieler. Einmal in der Rolle des Josef Goebbels im Film Führer und Verführer. Der Film läuft gerade noch in den Kinos. Und hier auf Radio 3 ist er als amerikanischer Seemann Gales in Beethovens Roman Das Totenschiff zu erleben. Er hat das Werk gerade eingelesen für Radio 3, also für Sie und für uns alle. Heute beginnt die Lesung hier und ich hatte Gelegenheit, vor der Sendung mit ihm über beide Projekte zu sprechen und wollte als erstes von ihm wissen, ob denn dieser Roman Travens Totenschiff für ihn eigentlich Neuland war.
Nee, also es war überhaupt nicht neu. Es gibt ja so ein paar Bücher, die einen ein Leben lang begleiten und dieses gehört definitiv dazu. Also ich habe das als Teenager das erste Mal in die Hand gedrückt bekommen, quasi zwischen Lederstrumpf und dem Gesangwerk von Franz Jung lag das dazwischen. Und das hat mich immer wieder und mein Leben lang bis jetzt fasziniert und das Leben von Beethoven vor allem auch natürlich in Kombination, und das ist ja so ein bisschen sein Opus Magnum, oder da ist, glaube ich, viel von der Essenz drin, was ihn ausgemacht hat. Dementsprechend war es schwer natürlich, weil man dann irgendwie auch sich selbst gegenüber einen großen Anspruch hat, dem Ganzen gerecht zu werden, aber gleichzeitig kannte ich den Text natürlich schon relativ gut.
Wenn Sie sagen, Sie haben das schon als Teenager gelesen und dann jetzt nochmal, da liegen ja ein paar Jahre dazwischen, wie anders war der Stoff für Sie oder die Geschichte?
Na, ich habe die ganzen politischen Implikationen jetzt noch mal viel klarer gesehen als Teenager. Mir war das natürlich damals auch klar, dass es darum geht, Autoritäten in Frage zu stellen. Die Sinnlosigkeit von willkürlich gezogenen Grenzen und Ausweispapieren habe ich schon damals auch gesehen. Aber natürlich ist das im Europa 2024 mit meinen jetzt bald 42 Jahren noch mal eine andere Erfahrung, weil dieser bald 100 Jahre alte Text so wahnsinnig klar in unser Heute reinspricht und die Probleme ziemlich ähnlich geblieben sind, was erschreckend ist, muss man ganz ehrlich sagen.
Wir wollen mal ganz kurz in einen Ausschnitt reinhören. Und zwar, der Seemann Gale hat gerade seine erste Arbeitsschicht als Kohlenzieher hinter sich, also Kohle ranschaffen für die Heizkessel, was ihn und seinem Freund Stanislav ziemlich an die Substanz geht.
So wenig, wie sich ein Mensch an Lungentuberkulose gewöhnt, so wenig kann sich ein Mensch daran gewöhnen, etwas zu ertragen, was am ersten Tage körperliche und seelische Qualen bereitet, die man niemand gönnen mag, der Menschenantlitz trägt. Stanislav, ein robuster Bursche, hatte sich nie daran gewöhnt. Ich habe mich nie daran gewöhnen können, und ich habe nie einen Menschen gesehen, der sich an Qualen je gewöhnt hätte. »Ist das schon 5?« sagte Stanislav. »Ich habe mich doch eben erst hingelegt.« Er war noch so dreckig, wie er raufgegangen war. Auch jetzt konnte er sich nicht waschen. Er war zu müde. »Ich will dir sagen, Stanislav, ich halte es nicht aus. Ich kann um 11 nicht Asche hieven und um 12 ablösen. Ich gehe über die Reling.«
Ja, ziemlich beeindruckend. Wo ungefähr in der Geschichte befinden wir uns da, wenn Sie sich da noch zurückerinnern?
Das ist relativ kurz nach der Ankunft auf der Eureka, als ihm klar wird, was diese jetzt ihn erwartende Arbeit so für ihn bereithält. Und er eigentlich merkt, dass er das körperlich und auch mental gar nicht durchhalten kann, was da gefordert wird.
Aber ja auch keine Chance hat, da wieder wegzukommen.
Nee, das ist ja, wenn man auf so einem Totenschiff ist, dann ist man auf dem Totenschiff, da kommst du nicht mehr runter. Du hast keine Ausweispapiere mehr, du bist quasi Leibeigner dieses Schiffes und du kannst eigentlich nur runtergehen, wenn das Schiff runtergeht, und zwar runter auf den Meeresgrund. Hm. Und dann bist du aber bei den Fischen und nicht frei.
Das Ganze, ja, heißt ja dann immer Abenteuerroman. Sie haben es auch gerade schon gesagt, es ist natürlich auch ein sehr politischer Roman und auch heute noch knapp 100 Jahre später aktuell. Und trotz aller Tragik und auch, ja, Systemkritik ist er auch zum Teil sehr witzig.
Absolut. Also es ist wirklich, da merkt, also nee, Entschuldigung, ich wollte die Frage jetzt gar nicht unterbrechen. Nee, Entschuldigung.
Nee, reden Sie weiter.
Nein, das Tolle an Traven ist ja eben, dass er trotz dieser ganzen Verwerfung, man muss ja auch sagen, dass ihn das ja durchaus auch persönlich getroffen hat. Also der musste ja auch aus Deutschland fliehen, weil klar war, was für ein Schicksal ihm als der politisch gesinnte Mensch, der war, bevorstand in den 30er Jahren spätestens. Und da ist er nach Mexiko gegangen. Und trotz all seiner seiner verrückten Lebensgeschichte hat er sowohl in seinen Texten als auch in seinem Leben niemals diesen anarchistischen, verschmitzten, utopischen Geist behalten. Und das ist auch im Totenschiff total drin. Also egal, was für ein Ungemach dem Ich-Erzähler da passiert, er hat immer ein schelmisches Blitzen in den Augen und versucht, allen und jedem ständig ein Schnippchen zu schlagen. Und das finde ich wahnsinnig ermutigend.
Ich kann nur sagen, ich fand eine Stelle besonders lustig, wo er im Gefängnis ist, im französischen Gefängnis, und der angeblich englischsprachige Priester immer von Goat, also er versteht immer Goat, wenn der Gott sagt, also Gott. Ja. Und wo ich so dachte, wo kommt dieser Humor, das ist ja auch schon so ein bisschen albern, aber irgendwie auch eben trotzdem so treffend. Wo kommt dieser Humor her in all dieser, ja, diesem düsteren Erleben? Ja,
man darf nicht vergessen, dass Betravens gesamte Lebensgeschichte ja vorne und hinten permanent zusammengelogen wurde. Der hat ja seinen eigenen Verlag, der hat die ganze Welt belogen. Keiner wusste so richtig, wo er herkam. Er lebte irgendwo in Mexiko auf einer großen Hacienda dann irgendwann, und selbst dort wussten die Leute nicht wirklich, wer er ist und dass er dieser berühmte Schriftsteller aus Deutschland ist, der tatsächlich auch mal Kulturminister der Räterepublik unter Erich Mühsam war, also für ein paar Tage lang, und es da auch wieder rausgeschafft hat und dann irgendwann aus der in England in Haft saß und sich da wieder rausgemogelt hat und irgendwann eben in Mexiko gelandet ist, aber tatsächlich sein gesamtes Leben immer wieder neu erfunden hat, und zwar ungefähr so jedes Jahr, und dann aber auch teilweise Interviews gegeben hat und dann aber wieder falsche Fotos geschickt hat an seinen eigenen Verlag. Die wussten auch lange nicht, wie er aussieht. Das ist schon für Anfang des 20. Jahrhunderts ein unglaublich versiertes Spiel mit Medien und Erwartungen auch gewesen. Also da können sich Leute heute noch eine Scheibe von abschneiden.
Ein absolut begeisterter Robert Stadelober. Er hat Betravens Totenschiff hier gelesen. Die Lesung des Romans mit ihm läuft heute hier bei uns im Programm an. Und natürlich habe ich in diesem Gespräch auch mit ihm über seine Rolle als Josef Goebbels im Film Führer und Verführer gesprochen. Diesen Teil des Gesprächs gleich nach dieser Musik. Das brasilianische Duo Rosanna und Silia hören wir hier um 9.20 Uhr, 10 vor halb 10. Robert Stadelober war vor kurzem mein Gast hier auf Radio 3. Heute beginnt ja die Lesung mit ihm, Betravens Totenschiff. Und er ist ja auch gerade im Kino zu erleben als Reichspropagandaminister Josef Goebbels in dem Film Führer und Verführer. Stadelober hat ja generell eine große Bandbreite an Charakteren, die er verkörpert, jetzt also Goebbels. Das war eine Rolle, wo er lange überlegen musste, und ich wollte dann von ihm zunächst wissen, was am Ende eigentlich ausschlaggebend war.
Genau, ausschlaggebend war tatsächlich ein schlagendes Argument des Regisseurs Joachim Lang, der zu mir gesagt hat, das Lieblingspropagandainstrument von Josef Goebbels war eben der Film, der damals zu der Zeit, als er ihn als Propaganda genutzt hat, noch in den Kinderschuhen steckte. Und er hat ihn zu so einer Perfektion gebracht, die Propaganda im Film, im Unterhaltungsfilm untergebracht, dass man diese Propagandatechnik am besten mit dem gleichen Medium entschlüsseln kann, also Film. Und da hatte ich dann das Gefühl, wenn er glaubt, Joachim Lang, dass ich das richtige Instrument dafür bin, dieser Schlüssel, dann möchte ich dieser Schlüssel sein.
Man kann sich an so einem historischen Schwergewicht wie Goebbels natürlich auch verheben. Sie werden zitiert mit der Aussage, dass Sie es mit Schlingensief halten. Es gibt kein Scheitern, beziehungsweise Scheitern als Chance. Mit welcher Haltung, mit welchem Mindset sind Sie denn in diese Rolle reingegangen? In diese Rolle dieses, ja, durchaus verwerflichen Josef Goebbels, also ja. Der will man ja eigentlich nicht sein.
Genau, nee, sein wollte ich der sowieso nicht. Nee, also es geht wirklich im besten Sinne des Wortes um eine Darstellung. Ich finde das auch generell ein bisschen hinterfragenswert. Man kann eh nur man selber sein, man kann Leute darstellen, aber jemand anders werden, das kann man höchstens als Zauberer. In diesem Sinne, ja, klar ist das eine große Herausforderung oder auch eine große Verantwortung, aber da halte ich es wirklich mit Christoph Schlingensief, und ich habe relativ viel mit Christoph Schlingensief gearbeitet. Das Scheitern ist auch immer ein Teil der Erzählung. Also es war mir klar, dass das mitschwingt, aber woran kann man besser scheitern als bei dem Versuch, so jemanden wie Goebbels im besten Sinne, ja, zu entzaubern, zu zerstören. Also ich sehe das tatsächlich als antifaschistische Aktion, diesem Mann meinen Körper zu geben, um zu zeigen, was für ein grauenhafter Wicht er war. Genau, und da war das Scheitern natürlich mit einprogrammiert, und vielleicht bin ich auch, und vielleicht sehe ich das in ein paar Jahren auch so, dass ich an bestimmten Stellen gescheitert bin, und das gehört aber eben zum Teil auch zur Inszenierung. Also es ist immer klar ersichtlich, dass da jemand quasi eine Performance macht. Also es ist im besten Sinne Theater, ja. Also ich habe da, wie gesagt, nicht versucht, einen authentischen Ton zu treffen oder so. Es geht schon darum, Situationen erfahrbar zu machen, von denen Goebbels wollte, dass wir sie nicht erfahren. Und das mit den Mitteln der filmischen Fiktion.
Sie haben gesagt, es gab ja auch schon Kritiken. Sie sind aber zufrieden mit dem Film. Lesen Sie denn die Kritiken und können Sie die zum Teil kritische Einordnung nachvollziehen? Also da gab es ja zum Beispiel eine Kritik in der Zeit, wo geschrieben wird, dass man einen Film über die Täter gedreht hat, ohne sich Gedanken über die Würde der Opfer zu machen.
Ja. Also das, ich finde gerade bei so einem komplexen Thema jede Sichtweise legitim und ich finde es großartig, wenn man darüber redet. Ich finde, dass es Zeit war, einen Film aus der Perspektive der Täter zu drehen. Über die Opfer macht man sich natürlich Gedanken und ich finde es eine ziemliche Anmaßung zu denken, dass wir uns keine Gedanken um die Opfer gemacht haben. Abgesehen davon, dass auch einige Opfer an dem Film mitgewirkt haben und nicht der Meinung sind, dass wir uns keine Gedanken um ihre Perspektive gemacht haben. Aber es geht nun mal einfach darum, als Nachfahren der Täter sich der eigenen Verantwortung zu stellen. Und da finde ich die Darstellung dieser Täter, um eben das, was sie getan haben, auch nochmal erfahrbarer zu machen, wichtig. Ich finde die Art und Weise, wie in den letzten Jahrzehnten damit umgegangen wurde, gut, dass auf die Opfer geschaut wurde, aber es ist selten oder bis jetzt noch nie wirklich der Moment passiert, wo man gesagt hat, ja, wir haben schreckliche Dinge getan. Wir wissen das und wir wurden dazu verführt, auch das wissen wir, aber verdammt nochmal, es tut uns leid. Und um an diesen Punkt zu kommen, muss man vielleicht auch mal verstehen, was für Täter das waren, dass es nicht nur 5, 6 dämonische Gestalten waren, die ein ganzes Volk in Geiselhaft genommen haben, sondern dass es Mechanismen gab, die ein Volk dazu gebracht hat, diese Entscheidung zu treffen, die dieses Volk getroffen hat.
Sie haben mal in einem Interview, ich denke auch sogar hier bei uns auf Radio 3,
ja,
gesagt, dass Sie durch den Film auch Nachrichten ein bisschen anders lesen, dass Sie mehr überprüfen. Ist das so eine der Sachen, die Sie mitnehmen nach dieser Arbeit an dem Film, jenseits von dem Ganzen, was Sie an historischen Fakten dazu gelernt haben?
Ja. Ja, ich habe auf jeden Fall mehr darüber nachgedacht, wie Nachrichten zustande kommen und wie sie vor allem bei den Einzelnen ankommen. Und was bestimmt meinen Blick dafür geschärft hat, war die Arbeit an dem Film. Und worüber ich vorher noch nicht mehr so ganz im Klaren war, war, dass es mittlerweile ja wirklich komplett hegemoniale Nachrichtensysteme gibt, in denen Leute drin hängen, die kaum noch erreichbar sind. Also das ist sowohl in Österreich, hier wo ich lebe, extrem bei der FPÖ, die einfach ein Universum hat, wo die Menschen gar keine Nachrichten außerhalb dieses Universums mehr wahrnehmen, weil sie denken, alles andere ist rot-grüner Staatsfunk und das gilt ja leider für Teile von Deutschland auch. Und das finde ich schon extrem und da habe ich dann das Gefühl, das, was uns dann manchmal jetzt von manchen Medien vorgeworfen wird in diesem Film, dass es etwas plakativ sei oder so, das ist vielleicht genau richtig, weil es solche Leute möglicherweise erreichen könnte, die dann vielleicht ihren Nachrichtenkonsum hinterfragen. Das ist eine hehre Hoffnung, ein hehres Ziel, aber so utopistisch sollte man an seinen Beruf vielleicht rangehen.
Ja, und dann wäre natürlich auf jeden Fall auch was erreicht. Robert Stadl-Ober war das, der Filmführer und Verführer, über den wir gerade gesprochen haben, läuft noch in den Kinos und ganz frisch heute hier bei uns die erste Folge der neuen Lesung auf Radio 3 mit Stadl-Ober, Beethovens Totenschiff um 13.30 Uhr und um 22.30 Uhr dann in der Wiederholung und das Ganze natürlich auch als Podcast auf Radio 3 oder in der ARD Audiothek. Und ich habe ja gerade mit Robert Stadl-Ober hier auch über Überlebende des Holocaust gesprochen, die in dem Filmführer und Verführer vorkommen. Die Cellistin Anita Lasker-Warfisch war eine von ihnen, eine der letzten Überlebenden des Auschwitz-Mädchenorchesters. Und ihre Enkelin Joanna Warfisch ist ebenfalls Musikerin. Hier hören wir sie mit dem Song Brighton Beach.